Herzlich willkommen zum neuen Podcast Control and Roll. Diesmal hatte ich zum zweiten Mal den lieben Sven hier im Podcast und der Sven war vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal dabei und wir haben das Thema Lean Management besprochen, ständiger Verbesserungsprozess, was ist das überhaupt, ein bisschen die Basics. Und diesmal war der Sven vor ein paar Wochen wieder da und das war wieder so spannend, weil wie gehe ich eigentlich mit Lean und Krise um? Ganz viele von uns stecken in einer Krise, Weltsituation, wie sie halt nun mal gerade ist. Und wie hilft da Lean? Funktioniert da Lean überhaupt? Wie gehe ich, wenn ich Mitarbeiter abbauen muss in der Krise, wie gehe ich da mit Lean um? Wie baue ich die ganze Organisation und die Prozesse eigentlich dementsprechend auf, wenn ich ein verringertes Volumina habe? Und wie kommst du eigentlich aus der Krise wieder, wenn es wieder hochskaliert und wieder hochrampt, das Business? Wie kommst du eigentlich gut wieder raus aus dieser Krise und kannst auch den Anlauf wieder schaffen, wo du ja vielleicht einiges vorher verändern musstest in der Krise? Wenn das ein spannendes Thema für euch ist, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum neuen Podcast Control and Roll. Und diesmal freue ich mich ganz besonders, dass wir einen zweiten Teil haben. Der liebe Sven ist nämlich nochmal bei uns. Und ich glaube, ich finde das sowieso spannend. Die ganze Welt steht gerade Kopf. Viele Krisen, ja, die teilweise schön, unschön sind. Und viele im Unternehmen hadern auch mit der wirtschaftlichen Lage. Und du warst schon mal zu dem Thema Lean Management, gerade in der Produktion bei uns. Und wir hatten uns nochmal getroffen bei uns im Zirkel, ist noch gar nicht so lange her und du hast mal zu dem Thema Lean Management in der Krise. Da wollen wir auch gleich wie immer so durch 5 Fragen gehen, aber zuerst die Frage eigentlich und damit kannst du dich eigentlich super selber vorstellen, warum ist denn ein Operational Excellence Manager, dass ausgerechnet der was gerade zum Krisenmanagement sagen muss?
Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite an die Hörerschaft. Ich freue mich wieder hier bei dir dabei zu sein, weil das ist immer echt eine ganz interessante Gesprächsrunde mit dir. Wir müssen wieder auf die Zeit aufpassen. Ich erinnere mich vom letzten Mal. Also mein Name ist Sven Schumacher. Ich bin eigentlich gelernter Flugzeugmechaniker und bin dann irgendwie so, ich sag mal, auf dem zweiten Bildungsweg in das ganze Thema Verbesserungswesen gerutscht und beschäftige mich im großen Stil mit dem Thema operative Exzellenz. Das heißt, wir hatten das letzte Mal auch viel über das Thema, wo gibt es da eigentlich diese Unterschiede in der Begrifflichkeit. Ich mache es heute kurz. Ich beschäftige mich da im großen Teil mit der strategischen Ausrichtung eines Unternehmens. Worauf muss ich mich konzentrieren, um meine Ziele zu erreichen? Und ich bringe dann eben einen Werkzeugkoffer mit ganz vielen unterschiedlichen Methoden und Werkzeugen, um diese Ziele dann zu erreichen oder dabei zu unterstützen. Und genau diese Werkzeuge funktionieren tatsächlich auch ganz gut in so Krisensituationen. Ich mag vielleicht, oder werden wir nachher nochmal darauf zurückkommen, auch sagen, dass die Krise mir vielleicht auch manchmal so ein bisschen hilft, diese Werkzeuge sinnvoll anzuwenden. Kommen wir aber sicherlich später nochmal ein bisschen mehr drauf. Und ja, das ist auch im Grunde die Antwort, warum ich als Operational Excellence Manager so ein bisschen was auch zu dem Thema Krisenmanagement sagen kann, weil eben diese Werkzeuge, die wir da haben, Methoden, aber auch vor allem die Philosophien uns auch in der Krise extrem weiterhelfen können. Wobei man da immer auch nochmal so ein bisschen weiterdenken muss, weil dieses klassische Lean-Management, was viele Unternehmen halt auch schon kennen, einfach an ihren Grenzen kommt und man muss dann eben ein bisschen weiter über den Tellerrand schauen.
Und das ist auch heute so ein bisschen das Thema. Das war auch das Thema von vor 2, 3 Wochen, als du den Online-Impuls-Vortrag bei uns gehalten hast. Auch gerade dieses Thema Lean und Krise. Darum geht es gleich immer so ein bisschen hin. Ich fand das nämlich so spannend, dass ich gesagt habe, wir beiden Halunken müssen uns mal unbedingt hier wieder vors Mikro setzen, weil ich dieses Thema Lean und Krise, wie passt das eigentlich zusammen? Aber fangen wir mal an. Ich glaube, für alle, die nicht dabei waren, bei dem Treffen von vor ein paar Wochen, was war denn bei euch irgendwie der entscheidende Auslöser in der Krise von noch mehr Lean? Ja, und du hast dann eher, der Titel hieß ja auch vom Lean zum Leading, ja. Und damit bist du auch so ein bisschen gestartet, von noch mehr Lean auf Leading umzustellen. Und woran habt ihr gemerkt, dass es wirklich auch eine Krise ist?
Also es ist ja tatsächlich gar nicht so einfach zu erkennen, ab wann ist man eigentlich in der Krise oder ist das jetzt hier gerade einfach nur so eine kleine Marktflaute? Und das war bei uns auch sehr, sehr ähnlich. Wir haben uns da sehr, sehr schwer getan, Ich hatte, glaube ich, relativ schnell auf dem Schirm, okay, das ist jetzt hier nicht mal eben 2, 3 Monatsflaute und dann geht es wieder bergauf, also spätestens nach Ende dieser 3 Monaten eben nicht mehr, ja. Und aber es hat tatsächlich auch 1,5 Jahre gedauert, bis unsere Konzernleitung erkannt hat, okay, wir müssen jetzt hier umschwenken. Und ich habe da bis dahin auch wirklich zähe Diskussionen geführt, warum jetzt die letzten 0,3% OEE-Verbesserung uns jetzt vielleicht nicht unbedingt weiterhelfen, sondern wir in eine andere Richtung gehen müssen. Und das ist letztendlich auch so genau dieser Punkt, ne? Also was man eben gerade aus dem Lean-Management sehr, sehr stark kennt, also sehr starke Prozessverschlankungen, in einen Prozess reingehen, den Prozess analysieren und dann zu schauen, okay, was kann ich jetzt machen, um dann nochmal die letzten paar Minuten schneller zu werden, um natürlich auf die Gesamtzeit mehr Volumen zu produzieren. Naja, wenn dein Markt limitiert ist, dann hilft dir die 3, 4% Volumen erstmal nicht weiter, ne? Und da ist es halt eben genau der Punkt, wo man auch relativ schnell merkt, okay, da komme ich mit Lean jetzt auch an meine Grenzen, ja, weil ich kann natürlich reingehen und die Prozesse weiter verschlanken und kann dann schauen, dass ich in einer Stunde 0,2% mehr Yield da irgendwie heraushole, aber der hilft mir letztendlich nicht, wenn ich den nachher nicht verkauft kriege, ja, oder ich sage dann immer, naja, dann bist du halt schneller am Stillstand, ja. Das kann nachher wieder relevant werden. Kommen wir nachher auch nochmal noch ein bisschen mehr da, drauf, warum das interessant werden kann.
Und ich glaube,
Aber
du hast ja, glaube ich, im Zirkel auch erzählt, das fand ich nämlich ganz gut. Ich meine, wir haben ja viele auch Controlling-Leute bei uns und Rechnungswesen und so weiter. Und wir kennen ja so die typischen Grafiken, die wir uns angucken, wie verläuft der Umsatz oder auch der EBIT oder die Rendite und so weiter. Und dann haben wir typische Saisonalitäten. Und ich glaube, du hast es im Zirkel ganz gut gesagt. Wenn du nämlich irgendwann anfängst, abseits deiner typischen Saisonalitäten zu sein, dann sollte man sich vielleicht doch irgendwann mal die Frage stellen, hat sich der Markt vielleicht verändert, ja, und sich auch anzuerkennen, glaube ich, in der Krise zu sein. Und ich glaube, du hast auch immer gesagt, eigentlich ist das Thema Lean eigentlich nichts für die Krise. Also du solltest damit eigentlich nicht anfangen. Das kannst du vielleicht gleich nochmal wiederholen. Warum? Glaube ich nicht, wenn du in der Krise bist. Dann ist es vielleicht das falsche Werkzeug, ne?
Genau. Also um den ersten Punkt nochmal zu bekräftigen. Also ich sag mal, als Operational Excellence Manager bin ich natürlich ein großer Freund von Zahlen und Grafiken. Aber genau das ist natürlich auch so der Punkt, ne? Normalerweise kennt man seine typischen saisonalen Flauten, saisonalen Besonderheiten. Da ist der eine Kunde, der im Dezember wenig bestellt und dann gibt es eben das Sommerloch, weil da alle Urlaub machen und. Also die kennt man in der Regel. Oder es gibt halt bestimmte, ich sag mal, Begebenheiten, ne, wo wir wissen, okay, da hängt jetzt irgendwas mit zusammen, ne. Dann gibt es natürlich, ich sag mal, sowas wie der Ausbruch, der Ausbruch des Krieges in der Ukraine, wo man halt sagt, naja, okay, dann bricht auf einmal irgendwie ein Kundenstamm weg, weil du nicht mehr in die Ukraine liefern kannst oder vielleicht auch nicht mehr nach Russland, wenn du das halt vorher, wenn das ein wesentlicher Teil deines Geschäfts war. Das sind natürlich Sachen, wo man halt relativ schnell ausmachen kann, okay, woran liegt es gerade und was kann ich machen? Schwierig wird es eben dann, wenn du keine direkte nachvollziehbare Lösung also, oder Ursache siehst. Bei uns war es halt so, man hat dann gesagt, okay, es gab einen extremen Peak in der Corona-Zeit. Ne, also da wurde viel bestellt. Also wir stellen ja Karton her. Es wurde viel bestellt, es wurde viel Rohmaterial angefragt und wurde viel geliefert. Und dann kam jetzt die Flaute und man sagte, ja, okay, da haben sich wohl viele, ich sag mal, Produzenten sich die Lager voll gemacht und leben jetzt von diesen Beständen. Naja, das hatte halt ein halbes Jahr dieses Argument gegriffen, aber irgendwann sagst du ja, wie groß ist das bitte schön das Lager, ja, wenn diese Situation mehr als ein halbes Jahr oder sogar länger als ein Jahr andauert. Ja. Und dann wird es halt eben schwierig. Aber dann ist es genau der Punkt, dass man halt sagen muss, okay, hey, das ist dann die Aufgabe auch im Sales Management, eine vernünftige Marktanalyse zu machen und zu gucken, okay, in welchem Marktsegment sind wir jetzt unterwegs und wie sieht da jetzt die Begebenheiten aus und was sind die Volumina, die für uns jetzt interessant sind. Ne? Und dann komme ich auch zu dem zweiten Punkt, den du ja gerade angesprochen hast. Ja, ich erlebe natürlich halt häufig, dass Firmen sagen, okay, uns geht es jetzt schlecht, jetzt lass uns mal mit Lean starten. Ja, und das ist natürlich ein sehr fataler Ansatz. Ja, also aus zweierlei Gründen. Einmal, Lean ist ja nicht einfach einzuführen. Geht viel über Philosophie, geht viel über Change Management, also viel Arbeit vor allen Dingen an Führungskräften, ja, weil das ist das, große Thema aus unserem letzten Podcast, ne, weil viel über die Führungskräfte kommen muss. Ich muss also sehr viel mit denen arbeiten und die sind wenn die im Krisenmodus sind, sind die da eigentlich wenig aufnahmebereit für. Ja, die haben ja gerade ganz andere Sorgen. Und zum anderen habe ich natürlich auch die Situation, ich brauche ja unter Umständen auch finanzielle Mittel. Ja, wenn wir über das Thema 5S reden, bringen die natürlich mir prozessuale Verbesserungen. Aber naja, ich erzähle keine Geheimnisse. Da kommen Sachen auf, wo die sagen, ja, wir brauchen hier Werkzeug seit einem halben Jahr, das kommt nicht, das muss jetzt halt beschafft werden. Und dann führt natürlich so ein 5S-Methodik dazu, dass die sagen, dass du natürlich sagst, ja, komm, muss beschafft werden oder neue Schränke, neue Regale, was auch immer dann eben gebraucht wird, ne? Das heißt, das ist dann auch immer schwierig, wenn du das da nicht so füttern kannst. Und dann verbrennst du halt auch wieder das Thema, weil wenn du dann aus der Krise kommst, assoziieren alle, Lean ist jetzt hier aber die Krise. Und
Ja,
man
genau.
hat es dann wahnsinnig schwer, dann da wieder gesund, also einen gesunden Umgang damit zu finden.
Und das ist ja immer ein Invest, ne, am Anfang, ja.
Genau, das wäre so meine Zusammenfassung, warum Lean tatsächlich nicht gerade sinnvoll ist, in einer Krise damit zu starten.
Eigentlich, wenn es dir gut geht, ne, und du finanzielle Mittel hast zum Starten, weil du ein Invest hast am Anfang, ne, dann solltest du in Lean investieren und auch in die Zeit, die es braucht, bis es wirkt. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen der Übergang auch zur Frage 2, weil du ja in der Krise auch meistens keine Zeit mehr hast, ja. Und das ist ja auch, du gestehst dir das oft lange Zeit nicht ein, bis dann irgendwann der Punkt kommt, wo du sagst, okay, jetzt muss ich irgendwas machen. Ich muss ja in irgendeiner Art und Weise priorisieren und ich muss wahrscheinlich auch Dinge stoppen, die ich früher gemacht habe. Und das ist auch so ein bisschen die Frage 2, weil das fand ich eigentlich ganz spannend, dass du gesagt hast, also genau da in diesem Priorisierungsthema sind wir reingegangen. Und die Frage war, wie seid ihr denn bei dieser Priorisierung konkret vorgegangen, ne? Und du hast insbesondere von dieser Stop-Doing-Liste gesprochen, ne? Was kam eigentlich so ein bisschen auf die Liste und wie wurde das kommuniziert und wie habt ihr Rückfälle irgendwie so in alte Routinen? Weil wenn du ja irgendwas stoppen willst, wir Menschen sind ja so faul manchmal, ja, und schwerfällig, was Änderungen angeht. Wie seid ihr da irgendwie mit umgegangen?
Ja, also das war bei uns am Anfang auch ganz, ganz schwerfällig, ne? Weil man braucht letztendlich auch diesen Bruch im Kopf, um, ich sag mal, alte, ich sag mal, eingespielte und auch funktionierende Routinen zu hinterfragen, ne? Also das ist ja vielleicht auch nochmal der große Unterschied. In gesunden Zeiten hinterfragst du in der Regel Prozesse, die sehr gut laufen, nicht wirklich, ja, weil sie laufen gut, ne? Don't touch a running system. In der Krise musst du aber genau das tun. Du musst ja wirklich jeden Handgriff, den du da machst, wirklich hinterfragen, weil er kostet dich letztendlich Geld und Ressourcen, ne? Und klar, das sind natürlich Mechanismen, die wir aus dem Operational Excellence sehr, sehr gut kennen, weil wir diesen Bruch ja versuchen, ich sag mal, in guten Zeiten auch künstlich herbeizuführen, ja? Was uns natürlich ungemein schwerfällt. Jetzt ist es natürlich in der Krise umso wichtiger, dass wir nicht zu viel Zeit verlieren. Ja, du hast es gerade selber auch angesprochen, weil in der Regel, klar, umso länger ich in der Situation bin und umso länger ich brauche, mich die Situation anzupassen, umso größer ist der Verlust, den ich dann fahre. Ganz klar. Und umso länger brauche ich, um wieder zu gesunden und umso näher laufe ich natürlich auch in Gefahr, in einen Bereich zu kommen, wo ich vielleicht nicht mehr rauskomme. Ja, das ist genau die Situation. Ja, was wir im Grunde gemacht haben, ganz praktisch, wir haben tatsächlich erstmal angefangen, uns alle Reparaturen anzuschauen, die anstehen. Ne? Das war so das Erste, was wir gemacht haben. Wir haben geguckt, okay, was für Reparaturen stehen an und dann haben wir also ziemlich hart priorisiert und haben dann gesagt, okay, was von diesen Reparaturen können wir irgendwie verschieben, ja, ein halbes Jahr weg. Was legen wir jetzt auch ganz klar auf Eis? Ja, wo haben wir also auch gesagt, okay, Leute, da machen wir jetzt ein Schild dran und sagen, ja, ist kaputt, lassen wir so. Und im gleichen Atemzug haben wir natürlich uns auch die betroffenen Anlagen angeschaut und haben dann geguckt, okay, wenn jetzt eine Anlage beschädigt ist, na, brauchen wir die jetzt gerade eigentlich, ne? Oder habe ich Redundanz, ne? Kann ich jetzt auch gezielt eine Anlage mal stehen lassen und auch sagen, gut, die wird jetzt nicht repariert und wenn ich sie jetzt auch nicht warte, dann lasse ich das Schmieren auch sein. Eventuell muss man darüber nachdenken, das ist immer ganz wichtig, der Punkt, muss ich die eventuell konservieren? Ja, wenn ich die jetzt über ein Jahr oder auch vielleicht 2 Jahre oder 3 Jahre oder länger stehen lassen möchte, dann ist das Thema Konservieren sehr wichtig, ja, weil immer wieder darüber nachdenken, dass ich eventuell die Anlage ja doch wieder brauche, ne? Aber das sind natürlich eben so die Gedankengänge, mit denen wir gestartet haben. Und daraus ist jetzt erstmal eine Liste entstanden, wo wir gesagt haben, es sind jetzt alle Reparaturen drauf, die wir gesagt haben, die machen wir gerade nicht. Und das war so der erste Punkt, wo wir auch gesagt haben, naja, wir müssen da ja auch mal offen mit den Leuten drüber sprechen, weil, naja, die stört das unter Umständen, dass das nicht repariert ist. Und die machen sich ja auch Gedanken, warum das nicht repariert wird. Ne? Und das war so der erste Punkt, wo wir, das hatten wir natürlich noch nicht Stop-Doing-Liste genannt, aber es war jetzt erstmal so der erste Schritt. Und dann sind wir im Grunde ja, weitergegangen und haben gesagt, jetzt müssten wir uns natürlich auch mal eigentlich die Prozesse anschauen, also das, was ich gerade sagte, ne, was wir tun. Jetzt haben wir uns nicht hingesetzt und haben uns jetzt jeden Prozess einzeln nacheinander vorgenommen und sind den durchgegangen, sondern wir haben das natürlich eher so ein bisschen on the fly gemacht. Sondern wir haben also gerade dann mit dem, ich sag mal, erweiterten Führungskreis hingegangen und gesagt, so jedes Mal, wenn jetzt was aufkommt, guckt ihr euch das bitte an und fragt, ob uns das gerade hilft, ob das zielführend ist und ob es sinnstiftend ist, was wir da machen. Und wenn nicht, ja, dann haben wir ja schon aus dem Lean-Management heraus das Shopfloor-Management, also eine tägliche Routine, wo wir uns auch mit der Geschäftsleitung treffen. Und dann haben wir dort ja einen Zeitblock eingebaut, wo wir gesagt haben, da sprechen wir genau über diese Prozesse und treffen Entscheidungen. Sodass wir halt auch relativ zeitnah dann auch diese Themen vorankriegen. Und haben dann letztendlich da auch eben eine Liste erstellt, wo wir gesagt haben, so jetzt schreiben wir erstmal auf, okay, was ist das für ein Prozess? Und dann ist das auch nicht, ich sag mal so, jetzt kommt einer und bringt einen Prozess mit und dann wird sofort entschieden, sondern da muss noch natürlich nochmal rechts und links geguckt werden und braucht man den da vielleicht noch nicht, muss man vielleicht im Einkauf oder im Verkauf sprechen oder wie auch immer. Und aber letztendlich, daraus entsteht eine Routine, eine Liste, wo wir gesagt haben, okay, hier sind jetzt auch wirklich Prozesse, die wir entweder verändern oder auch einfach sein lassen. Und dann haben wir aber irgendwann gesagt, auch jetzt wieder die Problematik, wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass es das auch jeder mitbekommt? Wäre natürlich immer diese Thematik, da ist mal wieder einer im Urlaub oder gerade nicht da oder krank und dann kommt er wieder und möchte einen Prozess machen, den es eigentlich nicht mehr gibt. Oder der zumindest pausiert ist. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir haben einen zentralen Ort, wo wir diese Liste aufhängen, wo jeder auch mal durchgucken kann, auch für sein, das haben wir nach Bereichen geclustert, wo man gucken kann, was denn für meinen Bereich denn jetzt gerade, was sind denn jetzt Prozesse, die wir offensichtlich nicht mehr tun. Ja? Und natürlich immer dann mit dem Verweis auch an die Führungskraft, geh auf deine Führungskraft zu, wenn du dann noch irgendwie Hintergrundinformationen brauchst. Kann ja auch sein, dass du jetzt sagst, aber pass auf, für mich ist das aber ganz wichtig, dass wir das machen, mir bricht da gerade was weg. Ja, und das ist ja auch ganz wichtig. Wenn ich solche Prozesse stilllege, muss ich immer die Backdoor offen lassen, zu sagen, naja, es kann ja jederzeit doch irgendwie ein Problem aufkommen, warum es den Prozess vielleicht auch tatsächlich gab und warum er jetzt sinnvoll ist, dass wir den Prozess auch mal wieder reaktivieren können. Ne? Und deswegen ist die Stop-Doing-Liste auch so wichtig.
Und du hast ja, glaube ich, gesagt, und das ist ja auch, so fängt das ja an teilweise, ne? Also du mit Wartungen oder Reparaturen oder so, das sind die offensichtlichen Dinge. Und also wenn Volumina runtergeht, ist ja dann wirklich die Frage, brauche ich diese Straße in der Auslastung und diese Maschine wo ich schon noch eine zweite habe, muss ich das wirklich jetzt machen? Und dann fallen ja zwangsläufig auch Prozesse um diese Maschine oder um die Voluminas weg, weil du, glaube ich, ab einer gewissen Menge, keine Ahnung, irgendwelche Dinge wieder anders auffüllen müsstest, irgendwelche Magazine oder
Genau.
sonst was, was die Maschine so braucht. Und auf einmal braucht es diesen Prozess ja nicht. Und ich glaube, was auch ganz spannend war, dass überhaupt, also mit der Krise anfangen zu sagen, sich eingestehen, ich bin in der Krise und dann zu gehen, welche Prozesse folgen denn jetzt diesem Krisendasein ja so ein bisschen, ne? Und wo geht Volumina runter? Weil wir kommen gleich nochmal zu Frage 3, da geht es nochmal tiefer in Mindestbesetzung und so weiter. Aber um diese Stop-Doing-Liste auch so ein bisschen abzuschließen, weil das fand ich nämlich auch ganz spannend, weil wir haben ja in dem Meeting, wo wir uns getroffen hatten, hatten wir ja auch darüber gesprochen, so das Kernthema war auch, ich gehe mit Lean in die Krise, ich gehe zu einer Stop-Doing-Liste, wie kann ich denn, wenn das Business wieder hochrampt, wenn es wieder losgeht, wie kann ich denn wieder ganz schnell trotzdem wieder hochskalieren? Weil das ist ja, glaube ich, auch die hohe Kunst, ne? Sich einzugestehen, ich bin in der Krise, runterzufahren, aber auch die Möglichkeit, und das ist ja, was du gerade sagst, die Möglichkeit haben, relativ schnell wieder hochzufahren, weil du hast nämlich gesagt, und das fand ich eigentlich ganz schlau, ja, wenn du die Stop-Doing-Liste machst, dann hast du auch einen perfekten Fahrplan, was du einzeln wieder hochfahren musst und anschalten musst, ne?
Genau. Jetzt hast du im Grunde drei wichtige Punkte angesprochen, die ich nochmal rausstellen möchte. Der erste Punkt ist, diese Krise anzuerkennen. Die Krise anzuerkennen ist gar nicht so leicht tatsächlich, ne? Weil das ja tatsächlich bedeutet für viele Führungskräfte, ich muss jetzt tatsächlich unangenehme Entscheidungen treffen. Das kann personelle unangenehme Entscheidungen treffen, das können aber auch eben prozessuale unangenehme Entscheidungen sein, ne? Und da scheut man gerne. Und das ist auch etwas, was ich auch hier sehr, sehr stark gemerkt habe, ne? Also wirklich diesen Switch, diesen Bruch im Kopf zu machen. Wir sind in der Krise. Und da muss man sich auch überlegen, wie kommuniziere ich das jetzt? Wie kriege ich denn jetzt bei allen dieses Bewusstsein hin, ey, wir sind jetzt gerade in der Krise, wir müssen alle in einen anderen Modus schalten. Ja, und da ist natürlich Mitarbeitereinbindung auf einmal viel, viel wichtiger, weil wir die zum einen mitnehmen müssen, ja, weil sie aber auch zum anderen der Schlüssel sind, die uns aus dieser Krise wieder raushelfen letztendlich, ne? Der zweite Punkt, den ich rausstellen möchte, ist natürlich, ich sage jetzt mal dieses Thema, woran erkenne ich denn jetzt, oder wenn es wieder anläuft? Das ist ein wirklich, das ist ja etwas, was man sehr, sehr laufend und sehr, sehr sensibel betrachten muss. Deswegen sagte ich auch gerade, das muss ein bisschen parallel laufen, ne? Also im Bereich Sales muss ein bisschen unterwegs sein, Marktanalysen betreiben, schauen, okay, wohin entwickelt sich denn der jetzt eigentlich der Markt? Was passiert da gerade? Warum reagieren die Kunden, wie sie reagieren? Warum ist die Situation, wie sie ist? Weil jetzt muss ich natürlich mir Strategien überlegen. Ja? Also auch das Hochfahren. Ich meine, je nachdem, wie die Krise aussieht, je nachdem, was ich runterfahre, ist das Hochfahren nicht mal eben so gemacht. Man muss sich ja dann überlegen. Ich habe ja gerade gesagt, wenn ich eine Anlage konserviere, kann das erstmal das Konservieren dauern. Ne? Aber es kann auch bedeuten, wenn ich jetzt wieder anlaufe, muss ich erstmal die Reparaturen machen, brauche also erstmal Geld. Da muss es repariert werden, das dauert unter Umständen Zeit. Jetzt brauche ich vielleicht eine externe Firma, die jetzt auch nicht wartet, bis wir anrufen. Ja, also das sind ja alles so Vorgänge, die auch einfach Zeit brauchen. Und das heißt, ich muss auch da, und jetzt wird es ja wieder tricky, ich brauche ja Ressourcen, die sich damit beschäftigen, sich dann Gedanken machen, okay, was muss ich machen, um die Anlage wieder in Gang zu kriegen, wenn ich wieder anlaufe. Gleichzeitig brauche ich aber die Ressourcen, um die aktuelle Krise zu managen, weil wenn ich in der Krise bin, machen wir uns nichts vor, dann bin ich relativ schnell auch bei einem Personalabbau. Entweder natürlich oder unnatürlich. Das heißt, meine Ressourcen werden zwangsmäßig weniger. Ja, das ist also ein ziemlicher Drahtseilakt, den man da betreibt. Und deswegen muss man natürlich auch da mal vorsichtig schauen. Und jetzt komme ich genau zu dem dritten Punkt, den du sehr, sehr gut rausgestellt hast. Und die Stop-Doing-Liste hilft mir dabei. Ja, also ich kann da wirklich schauen und kann dann jetzt auch sagen, okay, wenn wir jetzt diese Anlage rausnehmen, packen wir die auf die Stop-Doing-Liste, daraus entstehen 3, 4, 5 Prozesse, die wir nicht mehr machen, und wir müssen uns gleichzeitig halt dann auch überlegen, zumindest im groben Konzept, was muss ich eigentlich machen, um nachher wieder anzulaufen. Wenn ich jetzt konserviere, schreibe ich mal zumindest eine Wochenanzahl, Monatsanzahl dabei, womit muss ich grob rechnen, um sie wieder ans Laufen zu kriegen, weil das ist ja nachher dann auch für mich eine sehr gute, ja, ich sag mal, Information ist, wenn ich mit dem Sales spreche. Pass auf, wenn ihr jetzt sagt, ich brauche einfach mal mehr Volumen, ey, die Anlage braucht 3 Monate, bis ich sie wieder ans Laufen habe. Das heißt, erst dann kann ich mit dem Volumen wieder hochfahren. Das hilft mir natürlich und dann auch für das Sales-Team entsprechend in der Kommunikation mit dem Kunden auch zu sagen, wir haben jetzt die Krise gehabt, jetzt müssen wir erst hochfahren. Wir können jetzt so noch nicht liefern. Ja. Und ich bin ja auch zumindest, das jetzt rein subjektive Wahrnehmung, aber ich glaube immer, offen und ehrlich mit den Kunden sprechen hilft letztendlich immer mehr.
Ja, und du sagtest zum Konservieren auch noch mal eine Sache. Ich glaube, da stellen sich viele nämlich dann das vielleicht sonst zu einfach vor. Da müssen teilweise Motoren ausgebaut werden. Du hast oft Spanngurte oder irgendwas in Maschinen, ne? Die kannst du nicht da drin lassen, die leiern aus, die müssen abgemacht werden oder zumindest die Spannung rausgenommen werden. Teilweise wirklich Folie drüber, damit kein Staub dran kommt oder so, ne? Und sonst hat es sich irgendwann, wenn ich die wieder brauche, mal unabhängig, ob sie wirklich auch noch kaputt ist und repariert werden muss, aber alleine, um die überhaupt wieder anzulaufen, weil sie dann nämlich auf einmal kaputt geht, weil ich sie eben nicht richtig konserviert habe. Da hatten wir so, glaube ich, ein bisschen länger nochmal drüber gesprochen, deswegen war mir das nochmal wichtig zu sagen. Und das ist auch so ein bisschen der Übergang zur Frage 3, den wir gerade so ein bisschen schon angeklungen haben, weil du hast gesagt, irgendwann geht es nicht um Personalentscheidungen, also ich werde nicht da drum herum kommen, ja. Aber du hast auch gesagt, und das fand ich ganz spannend, das passt auch zu der Frage, wenn ich die gleich stelle. Du hast gesagt, man muss aber aufpassen, wie man das macht, ne? Weil es nützt sonst nichts, dass du einfach nur gleiche Arbeit für weniger Leute hast oder so, ungefähr, ja. Oder vielleicht ein bisschen weniger Volumen, aber für extrem wenig Leute, weniger Leute als vorher. Deswegen ist ja so ein bisschen, wie seid ihr denn, welche Anpassungen so an Prozesse, Taktung und Mindestbesetzung, ne, haben denn bei euch bei niedrigem Volumen trotzdem die Stabilität gesichert, weil das ist ja, wo du dann trotzdem hin willst.
Genau, also du hast gerade das eigentlich ganz schon sehr, sehr treffend gesagt, ne? Also einfach nur die Maßnahme, das ist ja eine Maßnahme, die ich sehr, sehr häufig auch schon erlebt habe in vielen Unternehmen. Man geht hin und sagt, so, jetzt müssen wir Headcount reduzieren. Jetzt sage ich, ich rechne mal in meiner Excel-Sheet hoch und runter und sage, okay, jetzt brauchen wir 12, 13, 14, 15 FTEs, die wir reduzieren müssen, um damit die Zahl dann schöner aussieht. Und dann geht man hin und sagt, so, dann du zwei, du ein, du drei, ja, einfach prozentual von der Anzahl der Mitarbeiter. Das ist natürlich, brauche ich jetzt nicht lange über den heißen Brei reden, das ist nicht sonderlich smart. Das ist natürlich eine sehr, sehr einfache Variante. Ja, das wird leider oft gemacht. Ne? Das ist eine sehr einfache Variante, Personal abzubauen. Sinnvoller wäre natürlich zu schauen, also erstmal die erste Maßnahme ist ja die richtige. Ne? Also tatsächlich zu schauen, wo muss ich eigentlich hin, dass ich finanziell das tragen kann, wie viele FTEs muss ich denn eigentlich reduzieren. Aber dann muss ich genau quasi begleitend zu diesen Vorgängen, die wir gerade beschrieben haben, mir Gedanken machen, wo kann ich diese Leute denn tatsächlich idealerweise rausholen? Ja, und wir hatten beim letzten Mal ja auch über das Thema nicht wertschöpfende Tätigkeiten gesprochen. Ich mal ganz grob zusammengefasst, wer es nochmal nachhören möchte, ich empfehle dann nochmal den alten Podcast, aber ganz grob zusammengefasst, wertschöpfende Tätigkeiten sind alle die Tätigkeiten, wo ein Kunde bereit wäre, für zu zahlen. Und alle anderen eben nicht. Und dann ist natürlich auch grundsätzlich die Überlegung, naja, eben bei diesen, ich sag mal, notwendigen Nebentätigkeiten, aber eben keine wertschöpfenden Tätigkeiten, was kann ich da am meisten rausholen? Weil die wertschöpfenden Tätigkeiten, das sind nachher die, auch gerade wenn ich wieder hochskalieren möchte, von die ich eventuell brauche. Ja, also die Volumen produzieren. Und da geht man nämlich hin und da muss man eben genau überlegen, welche buchhalterischen Vorgänge haben wir denn da? Welche kann ich sein lassen? Welche fünfte Unterschrift kann ich bleiben lassen, weil ich sie nur als, sag mal, doppelten Boden- und Sicherheitsnetz nochmal drin habe, weil das einfach Arbeit verursacht, die Leute machen müssen. Jetzt ist es so, dass ich, wenn ich Personal reduziere, weil ich brauche ja in der Regel erstmal eine relativ kurzzeitige ja, Veränderung. Dann ist es auch erstmal in Ordnung, in eine Überlast zu gehen. Ne? Also auch Mitarbeiter funktionieren auch in einer Überlast erstmal. Ich darf nur diese Überlast nicht dauerhaft beibehalten. Das ist ja das Thema. Also ich muss, ich verstehe auch, und das macht ja auch Sinn, zu sagen, okay, ich muss da jetzt erstmal die FTEs reduzieren, weil ich der Situation gerade irgendwie ja, Verantwortung
Kostendruck.
entgegenbringen muss. Genau, ich muss Kostendruck entsprechen und muss jetzt irgendwie Kosten reduzieren. Aber ich muss dann eben genau diesen Vorgang machen und sagen, so, okay, liebe Leute, jetzt seid ihr von 4 auf 3, und jetzt meldet euch bitte, sagt, weil auch da wieder bindet die Mitarbeiter an. Die wissen sehr genau, was von dem, was sie machen, meistens ziemlicher Quatsch ist. Das könnt ihr euch sehr, sehr gut sagen. Ja, weil die ärgert das wahrscheinlich schon länger. Und dann geht man hin und sagt, okay, dann einfach die Entscheidung treffen. Und oft ist es dann auch wirklich nur eine Entscheidung für ein Risiko, ne? Ja, okay, dann ist da vielleicht mal ein Bauteil angeschafft worden, was wir vielleicht eigentlich so nicht oder uns für einen anderen Anbieter entschieden oder. Aber der Prozess geht schneller und ich habe meine Leute entlastet. Im gleichen Atemzug haben wir aber natürlich auch geschaut, um, ich sag mal, das Thema Kosten zu reduzieren. Wir haben sehr, 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 sehr stark die Strategien auf Kurzarbeit gelegt. Ja, also das ist natürlich in Deutschland ein sehr, sehr gutes Mittel, ja auch durch so eine Krise erstmal zu kommen, vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass sie zeitweise ist, aber auch um sich einfach Luft zu erarbeiten, um dann die Veränderungen vorzunehmen, um sich dann auf neue Volumina auszurichten. Was wir also gemacht haben, ist, wir haben zum Beispiel auch die Produktionszyklen angepasst, so dass wir wirklich dann hingehen können und sagen, okay, wir fahren im Block, stellen dann im Block ab, so dass wir dann Leute in Kurzarbeit schicken können. Und haben natürlich auch gleichzeitig geschaut, kriegen wir das mit anderen Synergien verbunden, wie zum Beispiel Energiekosten. Also können wir dann in so einer Situation auch richtig runterfahren, richtig die Anlagen ausschalten. Wir sind ein Hoch in Energiebedarf Produktion, ja, haben ein eigenes Kraftwerk. Ja, auch da natürlich, wenn ich das Kraftwerk ausstellen kann, das bringt richtig dann an Effekt. Aber auch wenn man in andere Synergien denkt, ne? Also ich sage jetzt mal Entsorgungskosten und, ne? Wasserverbrauch, all diese Geschichten. Also, dass man da reinschaut, was kann ich, wo kann ich dann noch Synergien schaffen, um eben den Kosteneffekt entsprechend zu machen. Das haben wir zum großen Teil auch getan. Und eben gleichzeitig ist es dann wichtig zu schauen, okay, und darüber hatten wir ja gerade gesprochen, im Schulterschluss. mit der Marktanalyse, wo müssen wir uns eigentlich hinentwickeln? Und jetzt wird es ja interessant, weil dadurch entstehen ja tatsächlich Chancen. Weil diese ganzen Maßnahmen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die sind ja auch nicht verkehrt, wenn es uns eigentlich gut geht. Das ist ja eigentlich nächstes Mal so ein bisschen die Ironie an der ganzen Geschichte aus dem Operational Excellence Management, weil wir das ja tatsächlich eigentlich versuchen, all genau diese Vorgänge zu machen, wenn es dem Unternehmen gut geht. Nur dann, sind wir uns ehrlich, ist es halt so, wenn es uns gut geht, sind wir behäbig. Ja, dann ist dieser Bruch im Kopf nicht da. Und ich bin mir ziemlich sicher, viele meiner Kollegen kennen diese Situation sehr, sehr gut, ne? Und in der Krise habe ich halt eben diesen Änderungszwang letztendlich, der uns dann
Auch
auch voranbringen kann.
den Willen und Druck nicht, ne? Eigentlich müsste es eine permanente Stop-Doing-Liste, ne? Also welche zwei Zöpfe kannst du eigentlich Ende des Jahres abschneiden, wo du gemerkt hast, über den Laufe des Jahres, die bringen dir eigentlich nichts oder sind nicht zielführend, wertschöpfend, wie
Genau.
auch immer. Das müsstest du ja eigentlich immer machen. Und ich glaube, wo wir gerade waren, so ein bisschen Mitarbeiter reduzieren, du hast jetzt eine kleinere Mannschaft und du musst auch deine Produktion dementsprechend anpassen. Musst du ja sowieso, weil die Marktlage das nicht hergibt und Maschinen konservieren und so weiter. Der Übergang zur Frage 4 ist eigentlich relativ fließend. Weil was du dann gesagt hast, das fand ich eigentlich ganz spannend, dass du,
Aber Dennis, lass
ja?
mich noch einen Punkt zu Frage 3 noch
Ja, mach mal.
einfließen lassen.
Mach mal.
Der ist mir nämlich wichtig. Wir haben auch Produkte aus dem Angebot genommen, ne? Also wir haben Sorten, also wir haben unterschiedliche Produktsorten. Wir haben zum Beispiel Sorten, die relativ wenig nachgefragt sind, auch haben ganz bewusst rausgenommen. Was natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert ist, weil man verliert wieder Kunden damit, ne? Also wenn auch nur kleine Kunden, ja, aber der Kunde, der jetzt die eine spezielle Sorte braucht, der geht dann vielleicht woanders. Und man weiß natürlich nie, hat der dann vielleicht doch noch Ambitionen mehr zu bestellen oder. Aber wir haben eben tatsächlich auch geschaut, okay, welche werden wenig nachgefragt? Und dann liegen da ja auch, ich sag mal, wieder Ressourcen hinter, weil die verursachen oft mehr, ich sag mal, Produktionsaufwände. Bei uns der klassische Sortenwechsel, ne? Das heißt, ich muss von einer Sorte auf die andere. Das heißt, wir haben zum einen einen qualitativen Ausfall, weil wir quasi so ein Übergangs, ich sag mal, Volumen haben von einer Sorte zur anderen, die wir nicht verwenden können. Die wird quasi eins zu eins in den Ausschuss gegeben. Ja, und das sind natürlich, und ich weiß, das wird in vielen Unternehmen ähnlich sein, ne? Gerade diese Sortenwechsel, wenn ich da einen Zyklus rausnehmen kann, dann hat das schon einen erheblichen Effekt. Ja, und gerade diese kleinen, ich sag mal Volumina, also die wenig nachgefragt werden. Also der Sortenwechsel ist oft der gleiche, ne? Also der Vorgang ist der gleiche. Ja, das heißt, ich habe gleichen Verlust bei wenig Effekt. Und das sind natürlich auch Sachen, wo man drüber nachdenken muss, wo es aber tatsächlich in der Krise nachvollziehbarerweise sehr viele Hemmungen gibt, ne? Man klammert sich letztlich an jedes Volumen, das man noch hat.
Klar, aber das haben wir, glaube ich, da ein bisschen flapsig auch so gesagt, weil man dann ja, oh Gott, dann geht er zur Konkurrenz, ne? Und da haben wir ein bisschen, ja, lass ihn doch zur Konkurrenz gehen. Dann muss der sich mit der Scheiße rumschlagen, ganz
Genau.
ehrlich, ne? Also, es kann ja auch,
Vor allem, wenn wir den nicht mögen, ja.
ja, genau, es kann ja sogar was Positives haben. Und ich glaube, und du hast ja auch gesagt, und Produkte wieder einzuführen ist meistens das einfachere Thema, ne? Weil die Maschinen laufen erstmal alle weiter und das Umrüstthema kenne ich, wenn ich das stoppe und irgendwie ein paar Monate später das Produkt wiederkommt. Und ich kann ja auch am Preis dann nochmal was machen, um den Kunden, hey, wie sieht es jetzt aus? Willst du doch wieder zurück? Wir machen das wieder, ne? Also kann man auch über den Preis nochmal den Kunden wieder zurückbekommen. Aber ich kann auch durchaus, weißt du, wenig Volumina, sehr hoher Aufwand, wenig Umsatz, und da steht dann halt prozentual ein großer Kostenblock dazu, ob ich mir das wirklich antue in der Krise oder wirklich eher auf die 80% oder auf die wirklich den Umsatz vorantreiben und mir dann auch noch helfen und die ich gut bewältigen kann mit der Mannschaft. Ich glaube, das macht Sinn. Ja, finde ich ein guter Punkt und der passt auch noch gut zu Frage 3. Und ich glaube, jetzt passt das trotzdem, dass wir so langsam zu Frage 4 übergehen, weil auch aus dem Teil passt das. Weil du hast gesagt, das fand ich eigentlich ganz spannend. Rollen und Schnittstellen verändern sich. Ich habe weniger Leute. Du hast gerade gesagt, aus dem Team zwei raus, aus dem, das soll man nicht wahllos machen. Trotzdem verändern sich Schnittstellen. Ich habe vielleicht manchmal in der gesamten Schnittstelle auf einmal gar keinen mehr, weil ich die auch nicht brauchte. Oder ich muss jemanden umswitchen als Springer. Du machst mal jetzt ab Folgendes so und so. Und du hast gesagt, wir sollen aus diesem Silo, vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Kommt aus diesem Silo-Gedanken raus, den es vielleicht noch gab, als es euch gut ging. Ja, jeder hat so für sich sein Süppchen gekocht und stellt euch endlich wertstromorientiert auf, weil wir sind nun mal in einer Krise und da muss ich alles auf die Waagschale legen und ich kann mich eigentlich nur noch dem ausrichten. Kannst du da mal noch mal ein bisschen zu erzählen?
Genau. Also dieses Silo-Denken oder Inseldenken war übrigens auch ein Thema beim letzten Podcast. Das ist ja, wenn Abteilungen in ihre Abteilung denken, wenn ihre Abteilung wirklich, ich sag mal, am Anfang ihrer Tür anfangen und am Ende der Ausgangstür wieder aufhören nicht schauen, was passiert vorher und nachher. Und die Mechanismen, die da bei jeder Prozessverbesserung, also aus Sicht des Produktes, aus Sicht des Prozesses, der Wertschöpfung, greifen natürlich in der Krise umso mehr. Weil das ist ja genau die Überlegung. Wenn ich jetzt hingehe und mal so ein ganz, ganz klassisches Beispiel oder bei uns ein wirkliches Beispiel zu nennen. Wir haben bei uns die Kundenservice und die Qualitätssicherung zusammengelegt. Das waren zwei Bereiche, die haben zwar schon viel miteinander gearbeitet, Natur gegeben, aber es waren zwei einzelne Bereiche. Und wir haben die zusammengelegt, weil wir gesagt haben, erstmal ist es eine logische Verbindung und außerdem wollen wir ja eigentlich, dass natürlich der Feedback vom Kunden direkt zu unseren Qualitätsvorstellungen führt. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch diesen klaren Schulterschluss zwischen, was sind eigentlich unsere operativen Limits, ja, also in welchen Limits bewegen wir uns, das auch den Kundenbetreuern klar mitzugeben, sodass die natürlich auch mit den Kunden viel, viel besser kommunizieren können und auch, ich sag mal, ein bisschen darauf einwirken können, die Erwartungshaltung richtig zu setzen. Ja. So, und damit habe ich automatisch schon wieder eine Führungsebene rausgenommen, ja, weil ich brauche jetzt nicht nochmal einen Head of Qualität und einen Head of, Kundenservice, sondern dann habe ich einen, damit auch wieder Vertreterregelungen reduziert, also einfach Komplexität rausgenommen. Ja, und ich habe Synergien geschafft. Ne? Also das sind ja vollkommen sinnvolle, Verbindungen, die wir da jetzt geknüpft haben. Ja, und das ist genau diese Überlegung. Ne? Vorher war, die einen haben gesagt, okay, wir sind dafür zuständig, wenn das Material den Hof verlässt und dann sind wir als Kundenservice gefragt und davor, das ist dann Qualität, ne? Und der Qualität hat gesagt, ja, wenn das hier rausgeht, danach ist für mich im Grunde egal. Natürlich mit der Ausnahme, dass wenn natürlich Reklamationen kamen, ne, dass die natürlich dann schon relevant waren. Und jetzt hat man natürlich eine ganz natürliche, Situation, wo es einen besseren Austausch, das ist ja auch wieder eine Verbesserung, ne? Einen besseren Austausch mit dem Kunden gibt und damit auch eine bessere Vorstellung, in welche Richtung wir qualitativ unterwegs sein müssen.
Und in dem Atemzug passt auch so ein bisschen das Thema, also das fand ich eh spannend, ne? Also dem Wertstrom orientiert, weil du musst dir ja vorstellen, Volumina sinkt, ich musste Menschen abbauen, also Headcount reduzieren. Da ist auch noch das Thema, wen behalte ich eigentlich und wen nicht, weil, und deswegen auch, glaube ich, aufstellen, die kleinere Mannschaft, dass die das Rumpfgeschäft, was noch da ist, oder das verminderte, Rumpf nicht immer, aber das verminderte Volumen, was noch da ist, dass sie das super abhaben, weil sie sich wertstromorientierter aufgestellt haben als vorher und nicht mehr in klein-klein gegeneinander vielleicht sogar manchmal arbeiten, wie das so manche Abteilungen manchmal machen, weil du musst dir vorstellen, wir wollen ja eigentlich, dass die Krise irgendwann wieder vorbei ist, ne? Und ich muss dann mit der Mannschaft, die da ist, auch schaffen, dass die Skalierung, wenn sie hochfährt, trotzdem machbar ist. Und ich glaube deswegen, und das sind ja auch wieder Dinge, wo du sagst, das ist eigentlich ein Lean-Werkzeug, ja, aber das sollte ich ja, also dann mache ich es auf einmal. Vorher rede ich mir hier die Zunge wund, weißt du, wenn es uns gut geht und wir stellen uns nicht so wertstromorientiert auf, weil eigentlich ist es ja in allen Prozessen so. Ich selber komme aus dem Startup-Bereich, da sind wir teilweise im Hyperscaling. Da musste ich teilweise Geschäftsleitung sagen, ganz ehrlich, wenn die TV-Kampagne durchschlägt, dann läuft hier gar nichts mehr. Wir sind so schlecht aufgestellt von den Prozessen und auch was da in der Freifläche so abgeht. Wenn hier 5 LKWs mehr auf den Hof rauschen, ist Schluss. Und das passiert ja nachher wieder, das Volumina geht hoch. Was ist denn, wenn jetzt wirklich 5 LKWs mehr auf den Hof rauschen? Schaff deine wertstromorientierte Mannschaft, die besser aufgestellt ist, das auf einmal, wenn ich sage, 10% wieder hoch. Und das können manchmal ein paar tausend Stück oder Millionen Stück sein, mal eben 10%. Ne? Also in dem Bereich, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, da geht es ja dann auch hin, weil kannst du da vielleicht noch mal zu was, weil du hast gesagt, du musst auch aufpassen, wen du verlierst. Also, weil genau. Die richtig Guten, die gehen auch teilweise, weil die haben überall Chancen am Markt. Wie hältst du die denn? Ja, das ist ja noch das Schwierige, weil es nützt ja nichts, und ich meine das nie despektierlich dem Menschen gegenüber. Es nützt ja nichts, weißt du, dass du auch noch dann die ganzen Guten gehen lässt. Und dann bist du dann da von denen, die vielleicht nicht so erfahren im Prozess sind. Und dann wird es wirklich schwierig, wenn nachher wieder hochgerampt wird, ne?
Genau. Genau das ist so ein bisschen die Challenge, speziell auch aus Sicht der Führung. Also erst einmal, es wird dich nicht vermeiden lassen, dass auch ein guter Mitarbeiter uns verlässt, weil, sind wir uns mal ehrlich, jeder, der ein Privatleben hat, der hat ein Haus gebaut, muss einen Kredit bedienen, der weiß nicht, ob es das Unternehmen schafft oder nicht. Wenn der ein gutes Angebot bekommt, dann kann der relativ schnell weg sein. Das ist etwas, vor das wir immer gefeit sein sollten. Deswegen ist es in zweierlei Sachen wichtig. Ich komme gleich nochmal zu dem Thema, ich sage mal ein bisschen Thema Mitarbeiterbetreuung. Was für mich aber wichtig ist, ist erstmal der prozessuale Ansatz. Also wir müssen, das haben wir ja gerade schon gesagt, erstmal Sofortmaßnahmen initiieren, die uns helfen. Ich sage mal, da hilft bei uns in Deutschland die Kurzarbeit extrem weiter, weil ich eigentlich erstmal meinen Bestand an Mitarbeitern halten kann, ja, sie zu Hause lassen kann und dann trotzdem parallel was machen kann, ohne dass ich jetzt direkt Mitarbeiter verliere. Aber das muss ich halt genau tun. Ne? Das ist ja das, was vielen Unternehmen da nicht passiert. Ich muss wirklich hingehen und muss wirklich gucken. Und jetzt gucken wir uns mal wirklich die nicht wertschöpfenden Rollen an. Einkauf, Disposition, Controlling, Technologielabor, also alles diese typischen Nebenbaustellen, sag ich mal. Wie viel Bürokratie haben wir da? Ja, weil das ist ja natürlich Disposition. Das ist ein klassisches Beispiel. Der organisiert Transporte. Ich sag mal, der Prozess ist der gleiche, ob ich das jetzt für 5 oder für 50 LKWs mache. Die Frage ist, welchen Aufwand hat er damit? Ja, wie ist die IT-Infrastruktur dafür gegeben? Ja, mache ich dem das möglichst leicht? Das ist ja die Überlegung, dass ob denn einer nachher, ich sag mal, auch 50 LKWs machen kann oder ob ich dann auf einmal 10 Leute brauche, weil ich die 5 multiplizieren muss, die er ma machen kann am Tag. Ja, das ist ja genau diese Überlegung, in die man dann reingehen muss. Und ich sag mal so, es gibt dann eben aber auch so Bereiche, wo das eben nicht so einfach geht. Die produktiven Bereiche, ganz klar, aber für mich auch immer so ein bisschen sehr stiefmütterlich behandelt eben die Instandhaltung. Man braucht als Beispiel bei uns, wir steckten gerade in einer großen Restrukturierung der Instandhaltung, als bei uns die Krise quasi losging. Und wir haben dann auch nochmal hingesetzt und haben gesagt, okay, wir müssen uns das hier nochmal anschauen, weil in der Krise werden wir jetzt Personal abbauen und das, was wir jetzt gerade mit dem bestehenden Personal vorhaben, dann nachher haben wir irgendwie ein Team über, wo anderthalb Leute stecken, wo nachher nicht mehr wirklich viel zu erwarten ist. Und dann haben wir die Organisation auch nochmal den Gegebenheiten angepasst. Gleichzeitig haben wir dann aber auch die Fokussierung geändert. Ja? Wir haben jetzt auch gesagt, okay, jetzt haben wir verstanden und auch erkannt, gerade für die Instandhaltung ist das höchste Gut Flexibilität. Ne? Also wo kommt, also was muss ich eigentlich machen, um eine hochfunktionale Abteilung auf die Beine zu stellen, die sich den Gegebenheiten anpassen kann? Ja, weil gerade in der Instandhaltung fähiges Personal nachher wieder zu bekommen ist schwierig, weil die sind unter Umständen woanders angestellt und kriegen gutes Geld. Ja, die werden also unter Umständen entweder teuer oder ich kriege sie halt nicht. Ja, und dann mal eben jemanden ausbilden, dauert auch 5 Jahre, bis der soweit ist, dass ich den richtig gut einsetzen kann. Ne? Also alles nicht so einfach. Deswegen, und jetzt komme ich auch zu diesem Punkt, was muss ich denn jetzt machen, wenn ich Personal abbaue? Klar, ich bin dann wahrscheinlich in so einer Art Sozialplan irgendwo drinne, ne? Oder wenn ich es kann. Das ist ja leider auch in Deutschland so ein Ding. In vielen Unternehmen sind die Altersstrukturen, demografischer Wandel tatsächlich so weit fortgeschritten, dass man sagen kann, du kannst dich auch natürlich schrumpfen, ja, durch Abgänge. Das war bei uns auch ähnlich. Also wir brauchten keinen Sozialplan, weil wir letztendlich sagen konnten, ja, okay, wir besetzen einfach Stellen, die da jetzt ganz natürlich frei werden, nicht nach. Dann muss ich aber eben gleichzeitig anfangen und überlegen, okay, wenn der jetzt weggeht, was passiert denn mit seiner Aufgabe? Ne? Wo gehen die hin? Kann ich die aufteilen? Was kann ich weglassen? Also die Mechanismen, die wir ja gerade schon besprochen haben. Und gleichzeitig muss ich dann eben, und jetzt komme ich zu dieser Betreuung der anderen Mitarbeiter, schauen, dass ich die Leute bei Laune halte, die jetzt hier sind. Weil die Situation eine unglaubliche Herausforderung für die
Ja, glaube
darstellt.
ich.
Ne? Also es ist eine doofe Situation, wirtschaftliche Lage. Es gibt wahrscheinlich auch nicht mehr Geld, weil Geld gerade nicht da ist. Ne? Also das Gras scheint ja überall anders gerade grüner, als wo ich jetzt gerade bin. Ja, auch
Ja.
wenn die Realität eine andere ist, das wissen wir auch. Ne? Die sind also per se erstmal schlecht gelaunt. Also ich sag mal, der Grundmut ist nicht besonders gut. Jetzt muss ich halt hingehen und mit richtigem Fingerspitzengefühl es schaffen, diese Leute in einen Modus zu bringen, wo sie erkennen, aber ey, ich habe was in der Hand. Ich bin selbstwirksam. Ne? Also ich kann in dieser Krise oder diese Krise kann mir auch was bringen, weil ich kann selber etwas machen. Deswegen ist die Mitarbeitereinbindung so unglaublich wichtig. Wahnsinnig schwer für viele Führungskräfte, vor allen Dingen für die, die noch nicht gut entwickelt sind, weil die ja gerne also wenig delegieren, gerne selber entscheiden, selber ihre Fantasien umsetzen wollen. Aber jetzt ist eigentlich wichtiger, sich ein bisschen rauszunehmen, das jetzt gerade immer mal wieder durchscheinen lassen. Ne? Auch bei dem Thema Prozesse, welche sind sinnvoll oder nicht. Naja, die Leute, die sie durchführen, wissen das in der
Die
Regel sehr,
wissen
sehr
das auch
gut. Die
ziemlich
können
gut,
dir
ne?
sehr, sehr gut sagen, dass die da ziemlich einen Quatsch machen. Ja? Und dass
Ja.
die das wahrscheinlich auch schon ziemlich nervt. Warum gebe ich dem nicht auch die Mittel und die Macht, selber diese Dinger, ich sag jetzt mal, anzugehen und sagen, okay, hey, jetzt habe ich den Trigger, ne? Also ich kann sagen, ey, wir haben die Krise, wir müssen jetzt umsetzen, ich kann bei jedem den Momentum quasi herbeiführen und kann jetzt sagen, so, und jetzt gebe ich dir die Mittel und die Möglichkeiten, überdenk deine Prozesse, rede mit mir, sag mir, was Quatsch ist und wir setzen uns hin und lassen die Sachen auch gezielt sein oder verändern sie. Ja? Und das hat einen erheblichen Wert für einen Mitarbeiter, was
Klar.
Wertschätzung angeht. Es gibt, glaube ich, keine Möglichkeit, Mitarbeitern mehr Wertschätzung entgegenzubringen, als ihn Selbstwirksamkeit fühlen zu lassen, ne? Und Erfolge feiern zu lassen. Ja, dass er einfach merkt, ich habe einen wirklichen Einfluss auf das, was ich hier tue und auf mein Unternehmen und ich bin wichtig. Ne?
Ja.
Und letztendlich ist es auch der Hebel, den wir haben in der Krise, weil mit großen Bonis und mit großen ja, Corporate Benefits kann ich gerade nicht glänzen.
Ja.
Ne?
Ja, spannendes
Genau.
Thema. Sehr spannend. Und wir hatten ja jetzt schon, weil wir kommen so langsam, wir haben ja schon wieder 45 Minuten Content hier aufgenommen, wir kommen so langsam zu dem Ende. Aber, da kann ich noch Stunden mit dir, glaube ich, drüber quatschen. Gerade so dieses Thema, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, das ist alles nicht so einfach, Wertschätzung und so weiter. Und ich will die bei Laune halten und auch im Unternehmen halten, um dann auch das zu honorieren, auch nachher, wenn es wenn es wieder hochrammt, ne, und mir geht es wieder besser, dann kann ich das auch nachholen, den Teil. Ne, zu sagen, ey, du hast so gute Arbeit in der Krise geleistet, das honoriere ich jetzt, weil jetzt ist auch Geld da. Und dann bin ich der Letzte, der dir nichts gibt, weil ich habe dich gesehen und habe auch das gesehen, was du gemacht hast. Ne? Also auch das, darauf will ich ja mit denen hinarbeiten, weil ich glaube, das ist für viele dann ganz spannend und auch nochmal neue Möglichkeiten, sich da zu verwirklichen. Und wir hatten jetzt das Thema Instandhaltung nicht mehr machen an den Stellen, wo es gerade nicht gebraucht ist. Wir hatten Maschinen einfrieren als Beispiel. Wir hatten Produkte rausnehmen, was dazu führt, dass du die ganze Prozesse wertstromorientiert, die ganze Mannschaft neu aufstellen musst. Hattest du noch ein Beispiel? Ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Du hattest ein paar Beispiele noch genannt. Was ist denn noch so, was ihr gemacht habt? Ne? Außer konservieren, Instandhaltung, Reparaturen und Produkte rausnehmen. War da noch was, was wir noch vergessen haben? Da bin ich mir nicht sicher.
Also was wir zum Beispiel auch geprüft haben, das hatte ich auch bei dem Zirkel als guten Vorschlag mitgebracht,
Ja.
mal diese ganzen Zertifizierungen zu hinterfragen.
Ach, genau das war's.
ISO 9001, 50001, 45001, das sind so die gängigen. Der große Vorteil an diesen Zertifizierungen ist, ich kann sie betreiben, ohne zertifiziert zu sein. Also ich kann eine 9001 leben und damit alle Vorteile behalten, ohne mich auditieren zu lassen und ein externes Unternehmen sehr viel Geld dafür zu geben, das zu tun. Wir haben das bei uns auch geprüft, weil bei uns auch eine Rezertifizierung anstehen, auch eine Neuzertifizierung, haben uns aber tatsächlich dafür entschieden, es trotzdem zu machen, weil wir viele Kunden, auch viele große Kunden haben, denen das wichtig ist. Und dann muss man natürlich auch immer wieder schauen, wie da der Markt ist, ne? Wenn das also einen wesentlichen Aspekt für viele Kunden darstellt, dann geht das vielleicht unter Umständen nicht oder man kann vielleicht nur eine anstatt irgendwie alle drei sein lassen. Aber ich kann es halt immer nur sagen, ich mal klar, es wird die Unternehmen geben, die für die Automobilbranche arbeiten. Da wird
Klar.
die IATF 16949 zwingend sein. Da kommt man nicht raus. So,
Ja.
ne? Aber man kann diese Dinge auch hinterfragen. Und wenn man dann in einer Branche arbeite, wo man sagen kann, ja, ich kann eine 9001 auch einfach mal ruhen lassen, dann brauche ich zwar eine Neuzertifizierung, ja, aber ey, wovor soll ich Angst haben, wenn ich alle Prozesse,
So
die
lasse,
ich ja
ne? Also
eingeführt habe, einfach weiterlaufe, ne? Also
ja,
dann
ja.
kriege ich auch die Rezertifizierung locker hin.
Ja, stimmt, das war ein Punkt. Ja, das fand ich nämlich auch noch super spannend, weil die teilweise echt Geld kosten und ich die und wenn die nicht zwangsverlangt werden von meinen Kunden, weil ich den ja auch trotzdem bestätigen kann, ja, ich mache das natürlich weiter und im Moment setzen wir nur einmal aus. Oder die fragen sowieso nicht danach, weil das nicht wie in der Automobilbranche ein Zwang ist, weil da geht es ja nochmal um rechtliche Dinge nachher, Unfall im Auto, keine Ahnung, ne, irgendwas passiert in einer Verkettung und du hast eine ISO nicht geliefert oder so. Das ist ja noch was anderes als jetzt bei Kartonage herstellen, ne? Also je nachdem, in welchem Bereich man ist, glaube ich, kann man da nochmal anders mit umgehen. Finde ich ein spannendes Thema. Ja, Sven, ich glaube, wir haben wieder über viele Dinge gesprochen und ich finde gerade so dieses Thema Lean, du gehst in die Krise und wie komme ich da nachher eigentlich wieder raus, ein spannendes Thema und dass das viel auch mit, es menschelt halt unheimlich viel, ja, auch wenn wir hier über Produktion oder so reden und es geht auch viel um Führungskräfte und dass die auch ihre Mitarbeiter richtig mit auf die Reise nehmen, Ängste wegnehmen und denen auch sagen, es geht wieder bergauf, ja. Davon gehen wir ja erstmal immer aus, ne? Ist ja nicht ein kompletter Markt, der ganz weggebrochen ist. Dann sieht es nochmal anders aus, ja. Also das wird man aber dann auch nochmal ganz anders merken, als wenn es jetzt mal das Volumina um 20% sinkt oder auch um 30% von mir aus, wenn es nachher wieder hochgeht. Trotzdem haben wir ja immer unsere berühmte Abschlussfrage. Der Klassiker zum Schluss, ja, wo wir immer sagen, was wäre denn, wenn jetzt die gute Lean Management Krisenfee oder wie immer sie wir sie jetzt in diesem Kontext hier nennen, wenn diese gute Fee käme und du hättest einen Wunsch frei, was wäre denn der?
Ich weiß, beim letzten Mal habe ich ja mir gewünscht, wenn es diese Fee denn gäbe,
Ja.
mal so vor 10 Jahren, also jetzt wären es dann, glaube ich, schon 12 Jahren, 13 Jahren,
Ja.
mal durch die deutschen Ämter zu wandern und dort überall Lean zu implementieren, sodass wir
Ja.
jetzt total smoothe, schnelle Prozesse hätten, wenn wir irgendwelche Anträge oder was auch immer, dass das einfach online und zack weg. Das war ja mein
Ja.
Wunsch. Und
Und
ich glaube, ich
hat
bleibe auch
sich
so ein bisschen in
erfüllt?
dieser Richtung. Ich würde mir jetzt wünschen, dass diese Fee mal bei unserer Regierung vorbeischaut und dem mal so einen kleinen Werkzeugkoffer mit eben diesen typischen Operational Excellence Tools mal vorbeibringt, weil ich glaube, das können die gerade ganz gut gebrauchen und es passt ja auch ganz gut in unser heutiges Thema. Die müssen ja jetzt
Ja.
auch gerade so die eine oder andere Krise ja, moderieren oder dadurch manövrieren. Und übrigens, liebe Regierung, falls ihr das hört, ja, eigentlich bräuchtet ihr dafür keine Fee, ne, so als kleiner Wink im
Ja,
Zaunfall.
das auch, ja. Ja, aber das nehmen wir mal mit, weil ich glaube, das Thema Bürokratie, das ist ja nochmal eine andere Thematik, aber die spielt natürlich in Krisen. Dann merkst du erst recht, oh Gott, wie aufwendig ist manche Sachen, ne, wo du die Mannschaft reduziert hast und vorher war einer dafür da. Und jetzt gibt es dafür, der diesen Ausschreibungsmarathon oder keine Ahnung, was gerade nicht machen kann. Und dann merkt man erstmal, wie zeitaufwendig das ist, weil es einem jetzt gerade nicht in den Kram passt, diese Bürokratie. Ja, ja guter Punkt. Wir lassen das mal so stehen. Und wir können ja mal gucken. Das ist ja bei euch auch so ein bisschen ein realer Fall, ne? Du warst ja bei uns und hast auch davon berichtet. Du hast dich auch vorher, glaube ich, mit eurer Geschäftsleitung alles abgesprochen, dass du mal davon berichtest. Nicht ins Detail. Wir machen ja nie Confidential oder sonst was Sachen. Aber dass man, auch das ist ja ein Eingestehen. Ja, du darfst auch mal mit anderen darüber sprechen, dass wir eine Krise hatten und was wir so alles gemacht haben. Der spannende Podcast in 2 Jahren oder in 3 Jahren wieder, der nächste Teil 3, den wir beide machen, wäre ja wieder cool. Wie seid ihr denn jetzt wieder hochgefahren und wo steht ihr eigentlich gerade? Und was hast du da wieder für Herausforderungen erlebt? Das wäre ja mal was für einen Teil 3, wo ich mich riesig freuen würde, wenn ich dich in 2, 3 Jahren mal wieder einladen könnte und wir setzen diese kleine Serie fort. Ja.
Total gerne.
In diesem Sinne, lieber Sven, ich wünsche dir alles Gute und bis nächstes Mal vielleicht wieder im Podcast, ja?
Super, danke, dass ich da sein durfte.